Manch einer hat sich vielleicht gefragt, bei diesen zwei kurzen Lesungen lohnt das Aufstehen da überhaupt? Müsste man nicht drumherum lesen um diese Verse? Nein, ich habe es ganz bewusst ein Stück kurz gehalten. Weil wir haben einiges vor in diesem Gottesdienst. Den Auftrag habe ich so verstanden, dass es zum einen Abschluss der Allianz Gebetswoche sein soll. Als Pilger und Fremdlinge unterwegs angefangen haben wir am Sonntag mit der Berufung eines Rentners. Abraham-Geschichte habt ihr gelesen. Heute Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche einerseits. Und andererseits war die Erwartung oder die Anfrage, kann das nicht so etwas wie ein Motivationsgottesdienst auch zur Pro-Christ-Woche sein, ein Impulsgottesdienst, ein Mitmachgottesdienst? Also ihr wollt mich ermutigen, so habe ich das verstanden, oder? Oder vielleicht auch ein bisschen umgekehrt, lassen wir uns durch das Wort Gottes ermutigen und lassen wir uns auch ermutigen zum Thema einladen. Also diese zwei Teile werden wir heute im Gottesdienst zusammenbinden. Ich habe Ihnen diese beiden Lesungen nochmal auf der Leinwand. Wir kommen von Weihnachten her. Wir kommen aus der Allianz Gebetswoche her. Und ich habe zu diesem Text mal drei Punkte mitgebracht. Der erste, ist das wirklich so und will ich das, was hier steht? Also wohnt der Herr Jesus in mir? Hatte ich Weihnachten diese Begegnung, wie es in Johannes 1, Vers 14 steht? Oder in Hesekiel, will ich tatsächlich, dass er Wohnung bei mir nimmt? Der zweite Punkt, wie wohnen wir denn zusammen? Das fleischgewordene Wort Gottes, der Herr Jesus und ich. Wie ist das denn ganz praktisch in unserem Alltag? Und das Dritte, wenn es dann so ist, dass der Herr in uns wohnt, Wohngemeinschaft mit uns hat, was ändert es? Was ändert es vielleicht auch auf die Pro-Christ-Woche? Evangelisation fängt ja auch immer wieder bei uns an. Und die Voraussetzung, bevor wir Fremde erreichen, bevor wir uns senden lassen vom Wort Gottes, vom Herrn Jesus selber, ist es, denke ich, immer wieder wichtig, dass wir selber angesprochen sind. Ich schließe mich in diese Frage mit ein, wie war Weihnachten für uns? Es sind ja viele unter uns, die schon einige Kilometer Christsein hinter sich haben. Und da kann es auch passieren, dass so ein Weihnachtstext, dass so ein Kommen von Jesus durchschnittlich wird und Routine wird. Da kann es sein, dass wir uns Weihnachten erinnern, dass früher irgendwie Weihnachten doch ein Stück anders war. Als die Kinder klein waren oder was auch immer man damit verbindet. Und man fragt sich ja selber ein Stück, hatte ich diese Weihnachtsbegegnung? War das wirklich so, dass Jesus mich erreicht hat? Oder bin ich vielleicht erst nach Weihnachten zur Ruhe gekommen und zur Stille gekommen, zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht? Der fleischgewordene Mensch Gottes, Jesus, möchte Wohnung bei uns nehmen. Und die erste Frage ist, bevor wir weiterdenken, will ich das überhaupt? Will ich das überhaupt an mich heranlassen? Abraham, letzten Sonntag, hat das Wort Gottes, hat die Berufung an sich herangelassen. Als Rentner, als über 70-Jähriger, wollte er Gottes Willen tun und ist diesem Auftrag Gottes gefolgt. Er hätte auch auf die vielen anderen Stimmen seiner Zeit hören können. Er hätte auch auf die vielen Gegenstimmen, die es wahrscheinlich gab, hören können, Abraham, du bist viel zu alt, lass das doch mal andere machen, die besser drauf sind als du oder die jünger sind. Das musst du doch jetzt nicht, wo du in Rente bist. Oder Abraham, das ist zu viel Arbeit. Dieser Auftrag, das sieht nach ganz viel Arbeit aus. Eine Evangelisationswoche, ja, das sieht nach viel Arbeit aus. Und in manchen Vorbereitungsgremien, ich kenne das ja vom ProChrist her, fragt man sich vorher auch tatsächlich, lohnt der Aufwand? Wollen wir das? Wollen wir die Ärmel hochkrempeln? Oder gibt es nicht irgendwie eine Abkürzung? Gab es für Abraham eine Abkürzung? Nein. Diesen Auftrag so erfüllen, wie Gott ihn gab für Evangelisation, gibt es keine Abkürzung. Das hätten wir so gerne, dass es da so eine Fertigtuten-Suppenpackung gibt, ne? Mit Anwachsgarantie oder Ankochgarantie oder Gelinggarantie, ja? Sein Fertigsamen. Nein, wo Gott handelt, gibt es oft keine Abkürzungen, sondern er möchte uns einsetzen, den Weg mit ihm zu gehen. Wie wohnen wir zusammen? In Hesekiel 37, Vers 27, meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ihr Lieben, dieser Text ist uns ja nicht unbekannt, aber lasst uns das doch mal wirklich ganz praktisch denken. Wie wohnt denn Jesus bei mir? So wie die Schwiegermutter, die mal ein paar Tage kommen kann und dann bin ich aber auch froh, wenn sie wieder weg ist? Oder so wie jemand, dem man vielleicht das Sutterungzimmer im Keller zuweist und sagt, okay, da kannst du jetzt mal wohnen. Oben ist aber unser Bereich und ab und zu trifft man sich dann im Wohnzimmer. Hat der Jesus sein eigenes Zimmer in seinem Haus, wo er schön sein kann, aber uns nicht reinredet und sich möglichst wenig mit unserem Leben in meinem Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer vermischt? Schön getrennt? Oder ist es eine Wohngemeinschaft, wo man eng zusammen ist? Im Rahmen der ProChrist-Vorbereitung, wir hatten einen Flyer und da stand etwas von Besuchern drin. Ich weiß gar nicht mehr so richtig den Zusammenhang, so nach dem Motto, Besucher sind eingeladen zur ProChrist-Woche. Und ein Pfarrer im Ruhestand, über 80 Jahre alt, ein ProChrist-Freund, schrieb mir einen handgeschriebenen Brief. Und er fragte in diesem Brief, lieber Bruder Klitzke, wollen Sie wirklich nur Besucher haben oder wollen Sie nicht eigentlich Teilnehmer? Möchte Jesus Christus nur Besucher haben? Fans und Schlachtenbummler und Schiedsrichter? Oder möchte er Teilnehmer haben? Möchte er Teilnehmer sein in unserer Wohnung? Versteht ihr den Unterschied? Besucher kann ich ganz distanziert sein. Ein Besucher kommt, guckt sich das an und ein Besucher geht. Aber ein Teilnehmer, jemand, der mit dabei ist, mittendrin im Geschehen, das ist eine ganz andere Intensität. Und mein Briefschreiber, ich weiß nicht, ob er auch ein Stück katholischen Hintergrund hat, auf jeden Fall hat er das Beispiel der Eucharistie genannt. Wir nennen das bei uns Abendmahl. Und ich glaube, da wird es auch deutlich. Bin ich Teilnehmer des Abendmahls, Teil der Eucharistiefeier? Bin ich mitten dabei oder bin ich nur Besucher? Schlachtenbummler oder Fan oder gar Schiedsrichter? Versteht ihr den Unterschied, auf den ich hinaus möchte? Und dann gucke ich mein Leben an und sage, ja, es gibt solche Zeiten und solche Phasen, wenn ich ehrlich bin, da ist Jesus nicht Teilnehmer. Da ist er Besucher in meinem Haus. Ich weise ihm sein eigenes Zimmer zu Und wir treffen uns dann, wenn ich es für richtig halte, und das nenne ich dann stille Zeit. Und das nenne ich dann Gottesdienst Sonntag von 10 bis 11 Uhr. Und die andere Zeit kann er wieder in seinem Zimmer wohnen und ich wohne wieder in meinem Zimmer. Ihr Lieben, da heißt es überhaupt nichts, ob du in einem frommen Missionswerk angestellt bist, Geschäftsführer bei ProChrist bist, Prediger, Pastor oder Bischof bist oder ganz normales Gemeindeglied. Ich denke, das ist ein Stück der Kampf, die Herausforderung. Das hat auch nichts mit Alter zu tun. Und ich habe fast den Eindruck, je mehr Kilometer Glauben und Christsein wir auf dem Buckel haben, desto routinierter wird das, desto eingespielter wird es in unserer Wohngemeinschaft, desto aufgeteilter sind die Zimmer und die Regeln, die aber letztendlich gar nicht der Herr bestimmt, sondern ich. Und ich wünsche mir das so für mich, für uns, dass es wirklich so ein Zusammenleben, so ein Zusammenwohnen, so eine ganz hohe Intensität mit unserem Herrn Jesus ist und wird. Und so richtet sich Evangelisation auch immer wieder an uns. Wir sind ja schnell dabei und sagen, wir wollen die anderen erreichen, die Fremden, die nichts mit Jesus und Kirche am Hut haben, nennen sie vielleicht manchmal sogar auch verächtlich Sünder. Und das zeigt ja auch schon ein Stück unserer Herzenshaltung. Nein, Evangelisation fängt bei uns an. Und wenn Jesus bei uns wohnt, dann hat das Auswirkungen auf alles. Auf das Einladen, auf die ProChrist-Woche, auf alles. Evangelisation kann ein herzloser Aktivismus sein. Dann, wenn der Herr Jesus nicht in uns wohnt und in den Christen wohnt und in den Veranstaltern wohnt und in denen, die eigentlich Gastgeber sein sollen. Dann kann so eine Evangelisationswoche eine tolle, fromme Aktion sein, wo alle beschäftigt sind, ausgepowert zum Ende und insgeheim merken oder sich fragen, ja, war Geist Gottes denn dabei? Oder haben wir hier nur ein frommes Programm abgefahren? Was ändert es, wenn der Jesus dabei ist, wenn sein Heiliger Geist da ist, wenn wir das gemeinsam tun, macht es mehr Druck oder nimmt es manch einen Krampf? Ich erlebe, und so erlebe ich das, ich komme ja gerade aus Leipzig, bei den Geschwistern in Leipzig auch, und ich denke und hoffe, dass es bei euch auch so ist. Wenn wir mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, kann das manch einen Krampf nehmen, weil wir nicht in eigenem Auftrag unterwegs sind. Wie so ein Botschafter. Ein Botschafter einer Regierung ist nie in eigenem Auftrag unterwegs, ist nicht in eigenem Namen unterwegs, sondern ist im Auftrag seiner Regierung unterwegs. Wenn wir uns wie Abraham durch Gott senden lassen, wenn wir intensiv Wohnung mit ihm gemeinsam haben, nimmt es einiges an Druck und an Krampf, und ich kann mich zurücknehmen und sagen, es kann doch eigentlich überhaupt nichts passieren. Es geht nicht um mich. Ich muss Jesus nicht verteidigen. Ich muss noch niemals das Wort Gottes verteidigen. Er wird es tun. Sein Heiliger Geist, um den wir auch für diesen Gottesdienst gebeten haben, wird es tun. Der wirkt ja nicht nur an uns, sondern auch an Gästen, an Menschen, die Veranstaltungen besuchen. Und dann die Kraft der Vorbereitung im Gebet. Ich hoffe, ihr Lieben, dass eure ProChrist-Veranstaltung auch eine Gebetsbewegung ist. Das Gebetslesezeichen gab es vorher, nicht? Das ist jetzt unser erstes Druckstück, so ein Hochkant-Gebetslesezeichen mit der Bitte, einfach mal 5 Namen aufzuschreiben, für diese Menschen zu beten, sie einzuladen. Kennt ihr das? Habt ihr das gesehen, gehabt? Sagt mal nein oder ja. Viele schütteln mit dem Kopf. Okay. Aber ihr könnt es euch vorstellen, Gebetslesezeiten. Und ihr könnt euch auch Gebet vorstellen. Evangelisation beginnt mit Gebet. Beginnt bei uns. Und früher habe ich das so gemacht, wenn diese Gebetslesezeiten von vor Christus rauskamen, habe ich schnell meine 5 Namen aufgeschrieben. Das waren meistens so die üblichen Verdächtigen. Von 3 musste ich eh schon die beiden ablehnen und nicht kommen, aber trotzdem habe ich sie aufgeschrieben. Ich habe auch für sie gebetet, habe sie notiert auf dem Gebetslesezeichen und habe sie auch zum Teil eingeladen. Und dann kam die Prochristwoche. Meine 5 sind nicht gekommen. Und Prochrist war zu Ende und mein Gebetslesezeichen ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Diese 5 Namen, diese 5 Personen auch. Und dann gab es in 3, 4 Jahren das nächste Prochrist. Prochrist hat ein neues Gebetslesezeichen gedruckt. Ich habe das wieder genommen, meine 5 Namen aufgeschrieben, auch gebetet, auch eingeladen, entsprechende Erfahrungen gemacht. Und dann kam für meine Frau und mich Prochrist 2015. Da hatten Steffen Kern bei uns in Kassel in der Dokumentarhalle eine Live-Veranstaltung. Und meine Frau und ich haben uns gesagt, lass uns nicht zu schnell die 5 Namen aufschreiben, wie die letzten Jahre auch. Sondern lass uns mal wirklich den Herrn Jesus bitten, dass er uns zeigt, wen sollen wir da aufschreiben? Wen soll ich einladen? Zu wem soll ich hingehen? Versteht ihr? Also nicht mal so eben 0815, Herr segne jetzt die 5, die ich aufgeschrieben habe, Amen, oder zeigen wir jetzt mal schnell 5, nein. Insbesondere meine Frau hat gesagt, Herr Jesus, ich möchte nur die Namen aufschreiben, wo ich wirklich den Eindruck habe, dass die von dir sind, dass dein Heiliger Geist mir die zeigt. Die möchte ich aufschreiben. Und ich möchte mich wirklich, wirklich von Herzen ganz neu senden lassen und gebrauchen. Versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Also nicht so ein Gebet am Rande, am frisches Tisch, mal eben, um irgendein frommes Kapitel aus dem Vorbereitungsheft von Prochrist abzuhaken, sondern der intensive Wunsch und auch die Bereitschaft dazu. Und dann ist etwas passiert, dass der Herr uns plötzlich eine Familie gezeigt hat in unserer Nachbarschaft. Ich sag's mal so, die Komischen aus der Siedlung, aus dem Dorf bei uns, wir wohnen in Kassel-Nordhausen. Die Komischen, mit denen keiner was zu tun haben wollte, die mit vielen aus der Siedlung zerstritten waren. Eher arbeitslos, die Frau, wusste man gar nicht so genau, wo sie herkommt. Die Kinder irgendwie, das waren auch nicht. Und wir waren zwar nicht zerstritten, hatten mit ihnen aber auch keinen Kontakt. Menschlich gesehen, wir hatten auch keine große Lust und kein großes Interesse an einem Kontakt. Oder die eher Jüngeren wollen sagen, wir hatten keinen Bock auf die. Das waren so, im Ruhrgebiet würde man sagen, so die Ex-Typen. Ja? Mit denen muss man nicht unbedingt Kontakt pflegen, mit den Schmuddelkindern spielt man nicht. So, und plötzlich zeigte uns der Herr diese Familie. Und dann ging es plötzlich ans Eingemachte. Ich war der Meinung, meine Frau könnte die besuchen und zu denen hingehen, weil sie ja mehr zu Hause ist als ich. Und meine Frau umgekehrt meinte, ich müsste das tun. Wir haben uns das dann aufgeteilt. Sie sind nicht zur Prochristveranstaltung gekommen, aber wir haben intensive Gespräche und Begegnungen bis heute über deren Eheleben, über deren Probleme in der Familie, über Kindererziehung und so weiter, durch diesen Impuls. Ein Freund von mir aus Essen, 65 Jahre alt, hat auch dieses Gebet gesprochen und hat gesagt, ich bin bereit, mich senden zu lassen, wie ein Abraham, wohin du mich stellst. Ein solider Mann aus der Landeskirche, bei Ehepaar Blunk zum Gottesdienst gegangen. Und plötzlich hatte er den Eindruck, dass er zu einem bestimmten Nachbarn aus seiner Siedlung gehen soll, den er auch nicht so genau kannte. Was machen Sie denn dann? Na ja, ihm das Zeichen sagt, so klingel mal Königsthaler Straße 65. Das ist ja schon krass, oder? Das ist doch schon abgefahren. Und da hadert man doch zunächst einmal nach dem Motto, sollte Gott gesagt haben, ist es wirklich jetzt für mich oder ist es irgendwann eine fromme eigene Spinnerei oder Einbildung und so. So, und dann ist er dort hingegangen. Mit klopfendem Herzen wusste selber nicht, was er dort soll. Und sagte einen Satz, wahrscheinlich den einzigen, den man in solcher Situation sagen kann, nachdem er stellte: Guten Tag, ich bin aus der Nachbarschaft, mein Name ist Walter Thuring, ich hatte den Eindruck, ich sollte mal bei Ihnen stellen, bei Ihnen klingeln. Und dann sagte dieser Nachbar, woher wissen Sie, in welcher Not ich bin? Verstehen Sie? Das sind vorbereitete Verhältnisse. Das ist Vorbereitung in der gemeinsamen Wohngemeinschaft mit Jesus. Das ist eine Begegnung, die im Gebet und Flehen entstanden ist. Und das ist auftragsorientiertes Handeln. Prokrist, Einladung ist nicht Flyer verteilen in der Fußgängerzone zu Wildfremden und sagen, so, ich habe jetzt in Aue 10.000 Flyer verteilt, die haben richtig fett eingeladen. Nein, das ist maximal Werbung, hat aber mit Einladung überhaupt nichts zu tun. Auch das kann Gott segnen, natürlich. Auch die Plakate, die er aufhängt und so, das soll alles sein und das Prokrist-Magazin, all das kann Gott segnen. Aber die persönlichen Einladungen, die persönlichen Begegnungen sind anders. Oft höre ich in Vorbereitung zu Evangelisationswochen ein ganz frommes Gebet. Das heißt, Herr, gehe du durch unsere Stadt und lade ein. Und mir dreht sich dann immer der Magen um, weil ich denke, der Herr wird das nicht tun. Wenn der Herr durch unsere Stadt geht, dann ist Wiederkunft. Das sind die zwei Seiten der Medaille, ihr Lieben. Der Herr will uns gebrauchen, einzuladen. Wenn das Gebet ist, Herr, bereite du die Herzen der Menschen vor, die ich einladen möchte. Gut. Dann ist es recht gebetet. Aber Herr, gehe du durch unsere Stadt und lade ein, damit ich es nicht mehr tun muss. Und wir uns als Gemeinde zurücknehmen und nur noch beten. Versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Vorbereitung einer Evangelisation. Und eine Evangelisation kann frommer Aktivismus sein. Und ich komme gar nicht vor. Jesus kommt gar nicht vor. Und ich verpacke das sogar noch in frommen Gebeten. Ich habe ja gesehen, dass ihr durchaus ein bisschen zur Interaktion bereit seid, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsst zwischen diesen beiden Aussagen. Zur der Prokristwoche, 11. bis 17. März, Turnhalle, ne, in Nizau. Einzuladen fällt mir eher leicht oder eher schwer? Also entscheiden, eher leicht oder eher schwer, wie geht's euch denn dann? Stehen nochmal alle auf, die sagen eher schwer. Machen wir mal die Gegenprobe. Wer sagt eher leicht? Also hier PPA. Vielen Dank für eure Offenheit. Das ist ein bekanntes Bild. Zunächst einmal. So, und mich macht Gottesdienst, heißt ja, wir dürfen heute etwas machen, was in jedem Sonntag geht. Ihr dürft mal reinrufen. Die Fraktion, die gesagt hat, eher schwer. Weshalb denn schwer? Was macht es schwer? Ruf mal laut rein. Kurzen Satz. Weshalb schwer? Was macht es schwer? Weshalb seid ihr bei eher schwer?
Angst, sich zu blamieren.
Angst, sich zu blamieren. Danke.
Zeit. Zeit, Redezeit.
Angst, verurteilt zu werden.
Angst, verurteilt zu werden.
Angst vor unangenehmen Gegenfragen.
Angst vor unangenehmen Gegenfragen zu was?
Angst, zurückgewiesen zu werden.
Angst, zurückgewiesen zu werden, ja.
Angst, jemanden zu nahe zu treten.
Angst, jemanden zu nahe zu treten, so versicherungsvertretermäßig vielleicht, ne? Also so möchten wir doch nicht rüberkommen, ne? So den Lehrgang besucht, wie trete ich die Tür des Kunden ein oder so. Ja. Weitere noch nicht genannte Punkte? Dann mal die Yippie-Yippie, die gesagt haben, boah, nee, also fällt mir leicht, freue ich mich drauf. Messer fällt's leicht. Ruft mal ran.
Weil es mich freuen würde, wenn meine Freunde auch zu lesen können.
Weil ich mich darauf freue, wenn meine Freunde zu Jesus finden würden, ja?
Es ist einfach, über Jesus zu reden, nicht nur.
Einfach, über Jesus zu reden? Ja, vielen Dank dafür eure Offenheit. Also die Tendenz war eher schwer, eher schwierig, eher Angst, eher ein Stück erdrückend. Wenn jetzt eure Prochristleiter und euer Pfarrer sagen würde, also das Ziel ist für die Prochristwoche 11. bis 17. März 100% Fremde zu erreichen. Wir machen nochmal so eine Aufstehübung. Wer sagt, ja, das ist durchaus erreichbar. Steht keiner mehr auf, gell? Wer sagt, eher unrealistisch? Okay, danke. Jetzt machen wir mal ein bisschen Mathematik. Also, 100% Umsatzsteigerung für eine Aktiengesellschaft sagen, also 100% mehr, 100% Fremde, 100% Menschen, die mit Kirche, Gott und Gemeinde und Jesus nichts am Hut haben. Was heißt das denn? Also ihr, sage ich jetzt mal so, nehmen wir mal euch, über die anderen können wir ja nicht reden, die jetzt nicht da sind, ihr seid die, die zur Prochristwoche kommen. Ja? Ihr seid die, die sowieso kommen. 100%. So. Wie viel müsste denn jeder von euch mitbringen, damit 100% Fremde dazu kommen? Wie viel? Was sagt ihr? Wie viel?
Eine.
Ihr Lieben, eine. Eine. Aber gefühlt ist das doch, was hier steht, gefühlt ist das doch ungefähr wie, oh, jetzt muss jeder 10 Fremde anschleppen, das geht doch gar nicht, oder? So ist doch irgendwie das Gefühl, wenn wir das hier lesen. So, mir geht es nicht um die 100%, ich möchte etwas verdeutlichen. Wenn jeder nur einen halben mitbringt, was ja nicht geht, rein technisch. Also, wenn nur jeder zweite von euch einen mitbringt, dann werden wir ja schon 50% Fremde. Ja? Also, wenn jeder zweite von euch einen mitbringt, werden schon die Hälfte heute die kleinen Familien der Gemeinde waren mit Kirche und Gott nicht so gut haben. So, das wäre ja schon eine tolle Zahl. Und das hört sich ja gar nicht mehr so utopisch an. Natürlich, um einen Fremden mitzubringen, muss ich mehr als einen einladen. Das ist, glaube ich, uns allen irgendwie klar. So, aber die Rechnung geht deshalb so oft nicht auf, weil das nicht so ist, dass jeder Christ, jeder von euch, jedes Gemeindeglied jemanden einlädt und mitbringt. Oft ist es leider so, Evangelisationswoche ist da und dann denkt ein Großteil der Gemeinde, ah ja, da gibt's die Seifers und die Christians und die, die das schon seit 93 machen, die werden das schon wieder machen. Und dann gibt's die Spezialisten, die sich auskennen und der Pastor und die werden das schon machen. Und wir sehen dann in unseren statistischen Daten, ein Großteil der Gemeinde hat überhaupt nicht eingeladen. Und deshalb ist oft so dieses Gefühl da, dass das so eine Zumutung ist oder so schwierig ist. Und wir haben ja noch 50 Tage, 49 Tage Zeit bis vor Christ. Und da könnt ihr ja eure Gemeinde, die anderen Christen in euren Kreisen, also egal ob es jetzt Jugendkreis ist, Konfikreis oder Seniorenkreis, noch anstecken und sagen, komm, lasst uns das mal schauen, dass möglichst alle Christen einladen oder jemanden mitbringen. Jetzt überlegt mal, weg von Gottesdienst oder weg von vor Christ, gibt es denn Veranstaltungen, wo es uns leicht fällt einzuladen? Wo fällt es Ihnen leicht einzuladen? Ruf mal wieder ein.
Geburtstage.
Ja, je runder, desto besser. Ne? Also 18, 50, 60, 70, 80 geht. Ne? Ja, was noch? Haut mal mutig raus jetzt hier, was euch in den Kopf geht.
Ein
was?
Dorffest,
ne? Dorffest, Spanntacke wird gegrillt oder Musikfest, ne? Ab einer gewissen Altersgruppe, was weiß ich, Randfichten oder Volksmusik, so die anderen Helene Fischer, die anderen DJ irgendwas und so, komisch, ne? Geht. Also sind vielleicht jetzt nicht unsere Veranstaltungen, aber da klappt das Einladen allgemein. Ne? So, denk mal weiter im persönlichen Bereich. Taufe, ne? Geht. Hochzeit, oder? Ja. Ganz was Unterschiedliches mal im Kontrast zur Evangelisationswoche Beerdigung. Die Leute kommen sogar ohne Einladung. Also, das ist doch komisch, oder? Also, jetzt mal rein sachlich zur Evangelisation verglichen, ist Beerdigung doch für die meisten völlig hoffnungslos und trostlos und Evangelisationswoche soll etwas Fröhliches sein und trotzdem ist es krampfhafter und komischer zu einer Evangelisationswoche einzuladen, als manchmal zu einer Beerdigung zu kommen. Was läuft noch? Ich weiß nicht, ob das hier bei euch auch so ist. Superparty, oder? Also oder Thermomix oder so. Ist doch komisch, ne? Da weißt du genau, da kommt diese komische Tupper-Tante und will irgendwelches überteuertes Plastikzeug verkaufen und trotzdem gehen die Menschen dahin. Oder Thermomix oder Vorwerk, ne? Also meine Mutter hat sich, ist jetzt 85, hat sich so einen schweineteuren Vorwerk-Staubsauger andrehen lassen bei so einer komischen Busreiseveranstaltung. Also Seniorenfahrten ab 75, 19,95 € an die Nordsee und dann wirst du so lange eingesperrt in irgendeinem Restaurant, bis du den Vorwerk-Staubsauger gekauft hast. Oder die Lammfelldecke oder irgendwas. Diese Reisen laufen. Da machen die Leute mit, da kommen sie hin. Ganz komisch, oder? Ganz komisch. Obwohl wir doch vorher wissen oder ahnen, was da abläuft und eigentlich will ich so ein Thermomix gar nicht und Tupper auch nicht und so. So, da gehen die Leute hin und obwohl sie bei Evangelisation auch ahnen, da geht es um Mission, wird es da plötzlich krampfig. Das ist doch komisch, oder? Wir gucken das nachher mal ein bisschen näher an. Was kennzeichnet denn diese Dinge, die wir jetzt genannt haben? Geburtstage, runde Geburtstage, Silberhochzeit. Meine Frau und ich haben vor 7 Jahren ganz bewusst öffentlich bei uns in der Klosterkirche in Nordhausen unsere Silberhochzeit gefeiert. Und wir haben ganz bewusst auch viele Nichtchristen eingeladen, unsere Nachbarschaft und so weiter. Und die sind gekommen. Weshalb sind sie gekommen? Weil es Beziehungen gab zu uns. Die sind nicht wegen des Pfarrers gekommen, die sind nicht gekommen, um endlich mal wieder in die Kirche zu gehen. Viele davon waren 30 Jahre nicht in der Kirche oder Weihnachten vor 5 Jahren das letzte Mal in der Kirche. Nein, die sind wegen uns gekommen, wegen Beziehung. Und wenn sie Oft sage ich, wenn ich gefragt werde, wie kann ich denn zu einer Evangelisationswoche einladen, sage ich oft, lade dazu so ein, wie du zu deinem bunten Geburtstag auch einlädst. Guck, nicht mehr, nicht weniger. Das Einladen zu einer Evangelisationswoche muss nicht eine Vorevangelisation sein. Und muss auch nicht, verzeiht, wenn ich das so salopp hier sage, das soll nicht den ersten Teil der Predigt negieren, wo wir über die Vorbereitung im Gebet und so weiter gesprochen haben. Aber Einladen zu einer Evangelisation heißt nicht, dass ich bunt durchs Dorf gehe und die Leute anpredige und mit Bibeltexten erschlage und vielleicht sogar dadurch zusammenbreche, dass ich meine, ich müsste die Aufgabe des Evangelisten erfüllen vorher. So, was sind noch Kennzeichen dieser genannten Veranstaltungen? Und das müssen wir uns eingestehen, und das zeigt ein Stück unserer Not. Einladen zu einer Evangelisationswoche oder Vorbereiten einer Evangelisationswoche ist geistlich umkämpftes Gebiet. Lass mich das so sagen. Oder lass es mich noch deutlicher sagen, also ob ein Helene Fischer-Konzert stattfindet oder eine Tupper-Party, ich glaube, das ist dem Widersacher, dem Teufel, ziemlich egal. Ob das Konzert gut besucht ist oder schlecht besucht ist oder das Fußballspiel gut besucht ist oder schlecht besucht. Also da hat der Teufel kein Interesse, irgendwie mitzumischen, das lässt er laufen. Aber unser Vorhaben lässt er nicht laufen, einfach so. Da hat er ein großes Interesse, das zu stören und sich einzumischen. Und das müssen wir uns sachlich immer wieder bewusst machen. Einfach deshalb, dass wir nicht zusammenbrechen und dass wir die Signale nicht falsch deuten und sagen, hat da alles keinen Sinn. So viel Anfechtung, wir geben auf, wir machen es nicht. Es lohnt nicht, haben wir doch vorher gewusst. Versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Eine Evangelisationswoche ist kein Sandkastenspiel. Das ist geistlich umkämpftes Gebiet. Und dann gibt es aber dieses Dennoch oder dieses Aber ich bin mit dem Sieger unterwegs. Der Herr ist größer als alle anderen Mächte. Die Vorbereitung im Gebet, die Wohngemeinschaft mit Jesus ist das, was das Ganze unterscheidet zu allen weltlichen anderen genannten Veranstaltungen und Dingen. Ich bin mit Jesus unterwegs, wenn ich einlade, wenn ich Gespräche führe. Es ist durch seinen Geist gesegnet, wenn ich Gebete spreche. Das ist die geistliche Dimension. Und dann kommen hier noch ein paar ganz praktische Sachen, die wir aber auch nicht unterschätzen dürfen. Stellt euch vor, zu unserer Silberhochzeit, meine Frau und ich waren Gastgeber. Und wir waren auch selber da. Zu unserer Silberhochzeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch sein wird in euren Gemeinden, Gemeinschaften und Kreisen. Werden denn alle Christen auch kommen? Verstehen sie sich als Gastgeber? Versteht ihr euch als Gastgeber? Oder als Schlachtenbummler, Fans, Kritiker? Seid ihr so identifiziert und so informiert und so motiviert, dass ihr von Herzen gerne einladen könnt? Oder wisst ihr selber nicht so ganz genau? Dann wird es schwierig. Und das war vielleicht, ihr Lieben, vor 30 Jahren mal anders. Da war fast egal, welche Veranstaltung du gemacht hast, das war eine Attraktion. Und ProChrist an sich, Satellitenübertragung, diese riesen Beamer-Kanonen, das war eine Attraktion an sich und da ging man hin und viel anderes gab es ja auch nicht. So, heute sind wir doch alle so abgefüllt und überfüllt und es gibt so viele Alternativen an Veranstaltungen in den Medien, an Programmen, an allem, was man tun kann. So, wenn ich selber nicht motiviert bin und mich informiert bin, dann werde ich nicht einladen. Oder dann wird es schwierig sein, einzuladen. So, und stellt euch vor, wiederum zu unserer Silberhochzeit, wir haben keine 10.000 Handzettel in der Fußgängerzone verteilt. Das ist kein Anruf, sondern das sind 35 Minuten gewesen. Wir haben keine Flyer in der Fußgängerzone verteilt, sondern wir hatten persönliche, handgeschriebene Einladung. Und die Menschen sind gekommen, weil sie uns abgespürt haben, die identifizieren sich mit dem, was sie vorhaben. Und wir konnten auch gut Auskunft geben, wie das Ganze in etwa ablaufen wird. Und deshalb ist es gut, dass wir diesen Gottesdienst haben, dass noch 49 Tage Zeit sind, dass ihr euch informieren könnt, wie wird denn das ablaufen. So, und dieses Bild vom Anfang, das ihr gesagt habt, es fällt eher schwer einzuladen, das ist durchaus mir bekannt, dass ein Großteil der Gemeinde dann aufsteht oder eine Gruppe aufsteht und sagt, ich habe Angst, ich habe Bedenken und so. Zum Teil hängt es damit zusammen, dass wir diese Ebenen hier verwechseln. Versteht mich jetzt nicht falsch, indem ich möchte diese Ebenen nicht ausspielen. Ich möchte nicht sagen, du darfst nicht Evangelist sein, du sollst nicht Zeugnis geben, im Gegenteil. Lass es mal von unten angucken. Menschenliebe, das ist, denke ich, da sind wir uns auch einig, der Auftrag an jeden Christen, oder? Das ist evangeliumsgemäß. Und das ist zumindest für mich, der eher so ein Stück sachlich orientiert ist, immer etwas, was ich mir neu schenken lassen muss. Die Liebe zu diesem komischen Kauz, zu diesem komischen Nachbarn. Die Liebe für meine Straße, für meinen Ort, für meine Stadt. Also egal, wo ich hinkomme mit Gottesdiensten oder mit Predigten, überall höre ich, also ob es jetzt in einem kleinen Dorf irgendwo im Erzgebirge oder in Bayern ist oder in der Großstadt in Frankfurt oder München, werde ich meistens vorangerufen vom Gemeindeleiter, der dann mir eine geheime Information übermittelt und sagt, Bruder Kiska, also wenn Sie zu uns kommen, Sie müssen wissen, bei uns ist ganz hart. Wie kann man harten Boden aufbrechen durch Gebet und durch Liebe zu den Menschen? Oft ist ja so das Gegenargument auch von Kritikern gegen Evangelisation, dass sie sagen, ja, da schwärmen die Christen dann wieder aus und suchen Bekehrungsobjekte. Und laden plötzlich ihre Nachbarn im Februar zum Grillen ein, weil sie irgendwas von Freundschaftsevangelisation gehört haben. So, versteht ihr? Evangelisation kann ein völlig herzloser Aktivismus sein. Wenn das keine Liebe hat, dann hätten die Kritiker recht, indem sie uns das vorwerfen. Und dann spüren sie, ah ja, okay, alle 3-4 Jahre machen die das so. Das ist deren Masche und deren Programm. Wenn keine Liebe drin ist. Und dann ist das Mittlere, da versteht mich richtig. Einladen heißt nicht, dass ich eine Vollevangelisation machen muss. Einladen, und ich werde euch gleich ein Beispiel dazu sagen, einladen heißt nicht, dass ich den Anspruch habe, vorher Glaubensgespräche zu führen. Wenn ich das möchte und wenn ich das kann, herzliche Einladung, herzlich gerne und wo Gott das zeigt, auch. Ja. Also ich möchte das nicht ausspielen, aber ich möchte euch ein bisschen diese Last nehmen, und sagen, ja, lade doch ein wie zu deinem 50. Geburtstag. Mach da nicht zu viel am Anfang. Verstrick dich doch nicht in Themen und Gebiete, die jetzt noch gar nicht dran sind, vielleicht für den Gesprächspartner. Und dann kommt die dritte Ebene, Zeuge sein. Ja, dazu ist jeder Christ beauftragt. Und manchmal werde ich gefragt, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Zeuge sein und Evangelist sein? Zeuge sein kann jemand, der sich am 15. März 2018 bekehrt. Von Tuten und Blasen, also von Kirche, Gott und Jesus, keine Ahnung hat, keinen einzigen Bibelvers kennt, wenn Gottes Wort ihn getroffen hat, wenn er die Einladung von Jesus gehört hat, am 15. März 2018. Dann ist er von einer Minute auf die andere Zeuge. Er muss keinen Bibelvers dafür kennen. Er kann morgen in der Firma erzählen, was ihm am 15. März abends passiert ist. Er wird es mit ganz anderen Worten ausdrücken, als wir Frommen das ausdrücken. Weil er hat dieses fromme Vokabular nicht. Versteht ihr? Und oft sind solche Zeuge, wünsche ich mir, dass ich so nochmal Zeuge sein kann. wie damals als Jugendlicher an Ziffern M in der Tischstube, als ich zum Glauben gekommen bin, dass mein Schulfreund nicht mit frommen Worten erzählen konnte, sie nicht mit Bibelversen erschlagen konnte, weil ich keine Bibelverse kannte, sondern ich konnte nur erzählen, dass Jesus in mein Haus ist, dass Jesus plötzlich in meinem Haus ist. Julie Bailey dort übrigens war vor Christus auch singen, Jesus in mein Haus. So, das kann ich bezeugen. Das kann jeder, der sich frisch bekehrt, bezeugen. Und dann kann dieses Zeugnis sehr evangelistisch sein. Steht hier, was ich ausdrücken möchte? Okay. Und einladen, ich behaupte, kann jeder. Wir haben viele Beispiele genannt, wo wir es täglich tun und machen und wo wir auch eine Einladung hinkriegen. Und dann kommt Einladung zur Evangelisationswoche und wir beginnen diesen Kampf oder dieser Kampf, der dann tobt. Wer einlädt, ihr Lieben, riskiert, was riskiert er? Es wird vielfach gesagt, eine Absage, eine Ablehnung. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir Frommen, wir vielleicht insbesondere, ich gehöre dazu, aus der Gemeinschaftsbewegung. Ich habe eine Absage bis vor einigen Jahren als Ablehnung gesehen, als Ablehnung meiner Person. Und habe dann fromm geschlussfolgert, ganz biblisch, wer mich ablehnt, lehnt auch den Herrn Jesus ab. Also, wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Aber ihr Lieben, Vorsicht, die erste Annahme ist sehr oft falsch. Ich lade den Christian ein und er sagt mir, also, Entschuldigung, kann nicht oder will nicht. Was hat er denn jetzt abgelehnt? Hat er mich abgelehnt als Person? Nein. Hat er Jesus abgelehnt? Nein. Hat er Gott abgelehnt? Hat er die Ewigkeit abgelehnt? Nein. Wie kann er das abgelehnt haben? Die Einladung hat er dazu doch noch gar nicht bekommen. Versteht ihr? Das Problem beginnt oft bei uns im Kopf, dass wir da neu sortieren müssen. Ich habe das sogar meinen Nachbarn mal gefragt, weil ich so frustriert war, weil ich andauernd Ablehnungen von ihm hielt, erhielt zu Veranstaltungen, zu denen ich ihn eingeladen habe. Ich habe gesagt, Carsten, sag mal, warum möchtest du eigentlich von Jesus nichts wissen? Und er verstand meine Frage gar nicht und sagte, wie kommst du denn darauf? Kommst du denn darauf, dass ich bei Jesus nichts wissen will? Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich dich angefangen, da wolltest du nicht, und da hast du geblockt und so. Und er sagt, Moment mal, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich Jesus ablehnen würde, weil ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nichts von ihm, ich weiß nicht, was das ist mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ich eine Folie hier habe. Ne, die machen wir jetzt nicht. Ihr kennt die vier geistlichen Gesetze, ne? Dieser Graben, diese Schlucht, wo wir sagen, der ungläubige Mensch steht auf der einen Seite des Grabens, da kommt dieser tiefe, garstige Graben, und die andere Seite, das ist die Ewigkeit, das ist das Reich Gottes und das Kreuz darüber, und Jesus ist die Brücke von der einen Seite auf die andere. Und wir Christen helfen Menschen, und Bekehrung ist, dass Menschen von der einen Seite auf die andere kommen. Das Bild ist richtig. Nur dieses Bild ist von Campus für Christus vor 60 Jahren entstanden, und ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo es so etwas wie einen doppelten Graben gibt. Also nochmal einen Graben davor. Dass die Menschen stehen gar nicht mehr an der Stelle, dass sie, die sagen, Jesus, was? Ewigkeit, hä? Was ist das? Weiß ich gar nicht, ob ich das will, ich weiß gar nicht, was es ist. Sünde, Schuld? Nee, ich spüre nichts, ich weiß nichts. Gott? Also Kirche sind die meisten sicher, nein, das nicht. Also so wie die sich verhalten und was ich da mitkriege, das nicht. Aber das andere, Das können sie gar nicht einordnen oft. Also nochmal so ein Graben davor. Versteht ihr, was ich ausdrücken möchte? Und diesen Graben, das ist vielleicht der Graben der Sprachlosigkeit oder der Wissenslosigkeit. Die lehnen das erstmal gar nicht ab, weil sie gar nichts wissen. Und das ermutigt doch für Gespräche. Das ist doch die Chance für Begegnungen. Das ist doch die Chance für Vertrauen und mal wieder ins Gespräch zu kommen. Ich möchte euch abschließend erzählen von einer Einladeübung in einem Workshop. Da war ein Teilnehmer, wo alle wussten, okay, der hat jetzt eine Einladung, das Rollenspiel zu machen, ist nicht der Hellste, nicht der Schlauste, kann sich nicht so gut ausdrücken, würde man nie als Gemeindeleiter wählen, würde man nie als Moderator wählen, würde man möglichst vermeiden, dass der vorne irgendwo steht und etwas sagt, alle würden zittern und fragen, sobald er den Mund aufmacht, weil er sagt, ich kann nicht reden und so. Und dann lädt er seinen Arbeitskollegen ein. Und er sagt sinngemäß, lieber Klaus, du weißt, dass ich im Reden nicht so gut bin. Und dass ich dir das auch bisher nicht, dass ich es bisher nicht geschafft habe, dir das mit Jesus zu erklären. Nächste Woche ist da bei uns so eine Veranstaltung, wo das mit dem Glauben erklärt wird. Wollen wir da gemeinsam hingehen? Punkt. Ich habe es hier nochmal im Original. Du weißt ja, dass ich im Reden nicht so gut bin und dass es mir immer schwerfällt, dir das mit dem Glauben zu erklären. Wir haben nächste Woche eine Veranstaltung, wo das mit Jesus erklärt wird. Ich würde gerne dann mit dir zusammen hingehen. Wie war das? War das Versicherungsvertreter-Manier? Nee. War das Zuckerparty? Nee. War da Liebe drin? Heftig, oder? Ganz viel. Das spürt man doch nahezu. Es war echt, ne? Es war authentisch. Dieser Einladende kennt vielleicht drei Bibelverse, weil für mehr reicht sein Intellekt und sein Gedächtnis nicht. Und die Akademiker und die Frommen und die mit ganz viel Glaubenserfahrung hatten Tränen in den Augen bei dem Rollenspiel, weil sie dachten, ja, er hat wirklich eingeladen. Ich mit 35 Jahren Bibelerfahrung habe mich verkämpft in Glaubensgesprächen, in Rechthaberei, in Spielchen, ich habe was du nicht hast, in lieblose Diskussionen und Konfrontationen. Und die Gespräche gingen sonst wohin und gingen nie zu Ende. Stark finde ich hier diesen, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst war, diesen Abschluss. Ich würde da gerne mit dir zusammen hingehen. Versteht ihr, das ist anders als ich gebe dir mal einen Flyer, kannst ja gucken, ob es passt. Oder so. Oder du weißt ja, wo es ist, kannst ja mal vorbeikommen. Das drückt doch schon Beziehung aus, das drückt doch schon Intensität aus. Und das braucht es auch in heutiger Zeit. Und wenn ihr vor Christ organisiert, legt nicht die Aktivitäten und auch nicht Gebetstreffen jetzt in diese Zeit, rein urzeitmäßig, wo die Leute, die Christen, Fremde abholen können und einladen. Also Gebet ist auch um 17 Uhr wirksam und um 18 Uhr oder um 20 Uhr während der Veranstaltung. Das muss man nicht auf 19 Uhr legen, wo ein Großteil der Christen dann die Chance hat, ihre Menschen abzuholen. Für manche eurer Region wird das, was ihr hier veranstaltet, dann wird die Pro-Christ-Woche ungefähr so den Geschmack haben, als ob wir zum Jahrestreffen der Zeugen Jehovas im Königsreichssaal eingeladen haben. Man weiß nicht genau, was die da machen und ob das nicht alles doch irgendwie so. so hoch ist die Hürde für einen wirklich Fremden, der nur noch in der Kategorie evangelisch-katholisch-Sekte denkt oder in der Kategorie Kirche-Sekte. So hoch ist die Hürde. Und aus Liebe zu den Menschen, lasst uns beten und schauen, wie wir diese Hürde senken können. Und da ist Abholen eine ganz wichtige Rolle. Mein letzter Impuls, das Gleichnis vom Sämann, das kennt ihr alle. Und ich finde das so realistisch und so tröstlich für ein Vorhaben von Evangelisation. Der Sämann selbst, Jesus selbst, 75% umsonst. Das ist doch crazy, das hat doch keiner von uns gelernt. Also stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wer euer Gemeindeleiter ist, der hätte euch vor einem Jahr gesagt, also ich möchte euch vorschlagen, wir machen mal eine ganz besondere Woche und ich garantiere euch 75% umsonst. Also 75% wird keine Frucht bringen, wird schief gehen. Also wenn es gut geht, maximal 25% irgendwie Erfolg. So, abgelehnt, oder? Also sowas machen wir doch nicht. Also sowas entscheiden wir doch nicht zu machen. Wir wollen doch eine höhere Quote haben. Also umgedreht wäre es doch okay. 25% umsonst und 75% Frucht. Okay, dann lassen wir uns drauf ein. Wenn Pro Christ das garantiert, dass die Quote so ist, dann lassen wir uns drauf ein. Und das ist oft unser Problem. Wir haben unbiblische Erwartungen. Wir haben Erwartungen, die vielleicht ein Wirtschaftsbetrieb haben kann. Wir wollen vielleicht sogar, ohne dass wir das so formulieren, nur besser sein als Jesus. Wir wollen 100% haben. Jesus aus Liebe zu den Menschen 75% überschwänglich ausgestreut umsonst mit dem Risiko, dass 75% nicht anwächst. Und dann bei der nächsten Saat wieder neu gesät. Wieder neu gesät. Und dann die Frucht der 25%, die 100-fach zählt. Ihr erinnert euch an die Geschichte. Die wenigen, die sich bekehren, ein großer Schatz im Himmel, eine große Freude im Himmel, das ist das, was 100-fach zählt. Also kurzum, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr 75% Menschen zu viel eingeladen habt und 75% zu viel ausgestreut habt in Gesprächen und persönlichen Einladungen und in Liebe, dann habt ihr biblisch gesät. Sät nicht kärglich, sät nicht ängstlich. Gib dieser Angst keinen Raum, die uns erdrücken will, sondern lasst uns mutig in die Pro-Christ-Woche gehen. Mit dem Zuspruch, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Und wenn wir jetzt das Lied singen, näher mein Gott zu dir, dann lasst uns vielleicht nicht an uns und unsere Beerdigung oder sonst was denken und an die Ewigkeit, sondern an unseren Nächsten, an unseren Nachbarn, dem wir das wünschen, dass er durch die Pro-Christ-Woche ein Stück näher zum Herrn kommt, dass er ein Stück diesen ersten Graben schon mal übersprungen kriegt und dann auf vorbereitete Verhältnisse trifft, wenn er in der Pro-Christ-Woche das Wort Gottes hört und eingeladen wird zu glauben. Amen.